RBB 888. Jeden Samstag um 15 Uhr. Die Experten mit Ingo Hoppe.
Und ich freue mich sehr, dass sie mal wieder da ist, Ulrike Scheuermann, Psychologin. Mehr Leichtigkeit möchten wir in ihr Leben bringen, Entscheidungshilfe bieten. Love it or leave it. Manche von uns sagen, ja, eine ganze Weile hatte ich eigentlich irgendwie schon so ein grummeliges Gefühl, dass ich mal was ändern soll. Gibt es so Gefühle, die du definieren könntest für uns?
Also erstmal, wenn man merkt, da ist nicht mehr so viel Freude dabei, Unlust vielleicht sogar auf ein Treffen, man schiebt es auf, zögert es raus, ruft eigentlich lieber nicht an oder meldet sich nicht gleich zurück, wenn man sonst sozial aktiv ist, ne? Also wenn man nicht insgesamt jetzt zur Rückzug neigt. Und dann gibt es auch so Sätze, die man vielleicht in den Kopf bekommt und wenn man sie nicht gleich wegschiebt, sowas wie eine Phase geht zu Ende oder diese Zeit ist vielleicht jetzt auch vorbei.
Ulrike, wir haben gesagt, mehr Leichtigkeit ins Leben bringen, das ist jetzt unser Ziel. Eigentlich ist Leichtigkeit ja einfach, ne? Wir nehmen an, das was ist und sind dann damit zufrieden, so schon ist alles ganz leicht. Und wenn wir die Dinge ändern können, dann haben wir es auch in der Hand. Aber ändern können, das ist uns ja nicht allen so gegeben. Das fällt uns nicht allen leicht, oder?
Nee, fällt nicht allen leicht, weil wir Gewohnheiten haben natürlich und wir haben uns gut darin eingerichtet und vor allem Veränderung macht eigentlich allen Menschen Angst.
Und Gewohnheiten, selbst wenn wir wissen, die sind unangenehm für uns, nerven uns, sie sind zumindest vertraut.
Sind vertraut, wir fühlen uns wohl darin, wir haben sie uns ja irgendwann mal zugelegt, weil wir uns eben gut damit fühlen und dann haben wir sie lieb gewonnen und dann möchten viele Menschen sie nicht mehr so gerne aufgeben und verdrängen oder vergessen oder missachten die Zeichen, die eigentlich längst anzeigen, verändere dich.
Du hast ein paar Zeichen schon genannt. Wir haben das Gefühl, ach, die andere Person müssen wir jetzt gar nicht so oft treffen oder im Job, wir gehen nicht mehr mit Begeisterung dahin. Gibt es auch so körperliche Merkmale?
Absolut. Also währenddessen, aber vor allem nach, wenn wir jetzt an Treffen denken, Beziehungen sind ja ein großes Thema beim Leave it, Love it or leave it, dann geht es viel darum, auch körperlich zu spüren, wie fühle ich mich danach, bin ich gedrückt, war ich angespannt und atme jetzt vielleicht erst wieder richtig auf, bin ich müde geworden oder andersrum natürlich, bin ich inspiriert, bin ich belebt, gehe fröhlich von dann.
Im schlimmsten Fall gibt es dann auch Krankheiten? Also viele von Ihnen kennen bestimmt diesen Spruch, ne, dass die Seele dann sagt, ich habe es ihm die ganze Zeit versucht zu sagen, er hört ja nicht, jetzt musst du kommen, Körper. Und dann haben wir eine Krankheit.
Das kann man schwierig so nachweisen. Na, aber was natürlich klar ist, wenn wir nicht, also wenn der Anteil an dem, wo wir unser Leben selbstbestimmt gestalten, sehr gering ist, dann werden Krankheiten wahrscheinlicher, weil wir gegen unser Gefühl oder auch gegen unsere Selbstfürsorge leben.
Ulrike, wir nehmen mal ein Beispiel einer Hörerin und die sagt, ich habe seit Jahrzehnten eine Freundin, also länger als 2 Jahrzehnte und die hat mir auch viel bedeutet, hat mir auch viel geholfen und ich habe nicht mehr so richtig Lust, die zu treffen, aber die möchte immer noch 2-mal in der Woche mich sehen und jetzt ist es für mich so eine Art Pflichtprogramm, aber ich habe gar keine Lust mehr. Und sie fragt sich, bin ich denn verpflichtet?
Nein, ist sie auf jeden Fall nicht, das ist ja schon fast klar. Und 2-mal pro Woche ist ja schon auch sehr viel, ne? Das ist anders als irgendwie alle halbe Jahr mal oder im Jahr. Dafür, dass sie es eben jetzt nur noch als Pflicht empfindet. Und dann ist immer die Frage, womit hilft sie sich selber, aber vielleicht auch der Freundin. Also zum einen natürlich, wenn sie dauerhaft nicht aufrichtig zu sich ist und aus Pflicht immer weiter diese Freundin trifft, dann wird es ihr nicht gut tun und wahrscheinlich wird sie irgendwann auch schlecht damit gehen. Sie will aber ja auch bei Kräften bleiben und die Kräfte und die Zeit ist ja auch begrenzt. Aber sie könnte auch Vorbild sein für diese Freundin, indem sie sich klar abgrenzt und damit vermittelt, sowas ist erlaubt, wir machen es jetzt und die andere, also diese Freundin, hat vielleicht sowas noch nie erlebt, das ist vielleicht auch schwer für sie, aber das ist möglich, das würde die Freundin damit lernen und dann haben eigentlich beide was davon, wenn sie es gut auffassen.
Ich verstehe. Es scheinen mir mindestens 2 Schritte zu sein. Einmal, dass die Hörerin für sich verinnerlicht, ich darf das. Das fällt dir ja schon schwer, so wenn sie dann, sie glaubt dann jetzt vielleicht irgendwann auch, sie darf. Wie leitet sie es jetzt ein? Was würdest du empfehlen? Sie will ja auch nicht verletzen.
Also ob man verletzt, ist ganz häufig die Frage bei der anderen Person. Ne? Und gut ist immer, das kann man ganz generell sagen, für schwierige Gespräche ist es immer, wenn man von sich erzählt. Also nicht sagt, ich will jetzt nichts mehr mit dir zu tun haben, weil du so und so bist, sondern es passt nicht mehr in mein Leben. Ich merke, dass es mir zu viel wird, dass es über meine Kräfte geht, dass ich auch noch Zeit haben will für... Und schon erzählt sie von sich und dann wird es für die andere Person auch leichter, das eventuell nachvollziehen zu können und auch zu verstehen und dann besser für sich auch verarbeiten zu können. Na, oft ist eine Trennung, ist das Schwierige daran, dass man einfach nicht versteht, warum trennt sich denn die andere Person.
Okay, wir haben schon gesagt, manchmal ist es nicht ganz einfach. Also wir wissen nicht, ja, die Gewohnheiten sind da, wollen wir es wirklich verlassen? Es gibt ja Gewohnheiten, die uns Sicherheit geben, die jetzt auch nicht so schlecht sind. Es gibt aber auch ganz schlimme.
Ja, es gibt schädliche Gewohnheiten, zum Beispiel gesundheitsschädliche, die alle klassischen Süchte schon mal, ne? Alkohol, Nikotin, Drogen natürlich, spielen ist vielleicht auch finanziell schädlich. Aber es gibt genauso auch die Süchte, die unauffälliger sind, die aber unsere gesamte Gesellschaft durchziehen. Also sowas wie viel im Internet unterwegs sein, viel Social Media, Stunden da verbringen oder auch immer weiter zu viel arbeiten, Workaholic. Und da ist das Loslassen dann manchmal sehr harte Arbeit und braucht häufig einen besonders starken Auslöser. Sowas wie, ja, manchmal ist es dann eben eine Krankheit.
Ja, Zusammenbruch.
Oder, ja, ein Zusammenbruch oder irgendwas, wo plötzlich klar wird, so geht es einfach überhaupt nicht mehr weiter. Ich muss vielleicht auch mein Leben retten, indem ich etwas ändere. Und dann ist manchmal so ein Anlass auch was Gutes.
Grüß dich, Fred.
Hallo, grüß dich auch, guten Tag.
Du hattest eine Gewohnheit, die irgendwann, also viele von uns trinken ja gewohnheitsmäßig ein bisschen Alkohol und du hast es irgendwann übertrieben, ja?
Ja, also ich habe festgestellt, dass ich seit dem 16. Lebensjahr angefangen habe, Alkohol zu trinken, in dem üblichen Maße, was man so trinkt, paar Bierchen hier, paar Bierchen da. Mhm. Frühschoppen mit Fati, ich fand mich toll. Das hat sich aber gesteigert, gesteigert, bis ich zum Schluss bei 35 Jahren angekommen bin und meine schlechte Gewohnheit und die Sucht dabei, die daraus entstanden ist, das war eben so, dass ich am Tag 2 Flaschen Schnaps getrunken habe, ohne mit der Wimpern zu zucken, voll funktionstüchtig war, ich war gut drauf, konnte gut arbeiten sogar. Mhm. Alles so eine Sachen, wo man sagt, ich frage, ja, was ist denn eigentlich los? Ja, ich habe mir keine Gedanken gemacht, bis es eines Tages dann halt so weit war, dass ich halt angehalten wurde von der Polizei. Also ich hatte 3,3 Promille, das ist schon allerhand. Oha. Bei 3,5 stirbt man eigentlich so, hat man keine Atmung mehr. Aha. Und da war für mich dann praktisch nur noch die Möglichkeit, ja, weiter trinken, bis ich tot bin oder diese Gewohnheiten zu lassen. Mhm. So, und das ist dann so weit gekommen, dass ich eben, bevor ich in diese Klinik eingewiesen wurde, eine Dreiviertelstunde auf einer Brücke gestanden habe, die ziemlich hoch war und da wollte ich mich halt runterstürzen. Und nach dieser Dreiviertelstunde, nachdem der gleiche Bus, derselbe Bus mit demselben Fahrer das dritte Mal an mir vorbeigefahren ist, dachte ich mir, ich muss jetzt hier runter, sonst bin ich eine Klapper, komme da sowieso nicht mehr raus, ist ja so. Und da hat sich bei mir dieser Entschluss gefasst, ich werde allen Leuten zeigen, was ein Hake ist. Ich drehe alles um, habe 80-85% meiner Freunde gestrichen, die keine Freunde waren, weil die nicht da waren, als ich sie gebraucht hatte, hatte keiner Zeit. Und jetzt bin ich schon fast 24 Jahre trocken und ich habe mein Leben total umgedreht, bin sehr zufrieden, bin in der Zwischenzeit in Ruhestand, bin sehr, sehr glücklich verheiratet. Das wäre alles nicht so gekommen, ich wäre wahrscheinlich schon lange 2 Meter tief eingebuddelt irgendwo. Fühle mich richtig, richtig gut. Ich habe in dieser Klinik jede Woche einmal einen Vortrag erhalten, 1,5 Jahre lang, dann konnte ich zeitlich nicht mehr. Dieser Chefarzt, der hat zu mir gesagt, weil ich Gastronom bin, wenn ich nicht aufhöre, den Beruf zu wechseln, dann sehen wir uns in kürzester Zeit wieder. Und der hat mich ja dann immer gesehen zu meinen Vorträgen. Der ist immer in die Knie gegangen, hat immer ein Chapeau gemacht und hat gesagt, Herr Bösch, was Sie hier durchziehen, schafft vielleicht einer von 200. Er hat gesagt, okay, da bin ich das. Herzlichen Dank.
Was war dein Impuls? Woher hattest du diese innere Stärke zu sagen, so, ich ändere das jetzt, ich springe nicht, ich starte nochmal neu?
Das kann ich nicht so genau sagen. Das kam wie aus dem Nichts. Ich hatte ja nur Plus oder Minus. Mhm. Und wahrscheinlich habe ich gedacht, nee, eigentlich, ich bin ja noch viel zu jung. Von mir aus war das gewesen, ich möchte allen Leuten, die mich verdammt und verteufelt haben, mit Recht, möchte ich zeigen, was eine Hake ist. Und ich kann das, ich schaffe das, 100%ig. Und diese Überzeugung habe ich bis heute. Ansonsten wäre mein Leben schon lange zu Ende. Und ich hätte diesen innerlichen Triumph nie gehabt, sag mal so. Und ich hab's, es hat sich ja gelohnt.
Ja, absolut.
Ich kann nur jeden dazu raten, der nicht weiß hin und her, hundertprozentig, um sowas zu starten, ist natürlich, man muss im Kopf dazu bereit sein. Es geht nicht, ja. Sag ich mal, ich trinke jetzt einfach weniger. Das klappt nicht, das funktioniert nicht.
Ist schön, dass du es nochmal so deutlich gesagt hast. Danke für deinen Anruf, war toll, dass du angerufen hast. Wir sind auch sehr bewegt. Fred sagt, seine Freundin, die war nicht für ihn da. Er hat ganz aus sich heraus dann gesagt, ich bin noch zu jung, um zu sterben. Das ist schon beeindruckend.
Ja, sehr beeindruckend. Er hatte aber trotzdem irgendwie mit seinen Freunden oder anderen Beziehungen im Kontakt gestanden. Mhm. Aber er hat ja gesagt, denen zeige ich's.
Ja.
Ja, das ist vielleicht irgendwie so eine Negativmotivation, könnte sein. Aber da ist offensichtlich ganz viel Energie daraus entstanden und ganz viel Kraft zum Durchhalten auf diesem neuen Weg. Er hat es ja sogar zweimal erwähnt. Und ich finde es überhaupt sehr wichtig und gut, dass er diese Kehrseite zu den liebgewonnenen guten Gewohnheiten, mit denen wir eingestiegen ist, dass er das überhaupt eingebracht hat. Ne? Mhm. Wir hatten ja vorher auch schon über diese unauffälligeren Süchte geredet und er hat ja gesagt, er hat trotzdem auch noch funktioniert, also er war sozial noch eingebunden. Und dann gab es bei ihm wirklich eine existenzielle Krise. Ja. Also er hat ja erzählt, er stand auf der Brücke und da war es eine echte Entscheidungssituation, sogar tatsächlich Leben oder Tod. Mhm. Und wahrscheinlich im übertragenen Sinne wäre es das auch sowieso bald gewesen, wenn man zwei Flaschen Schnaps am Tag trinkt. Und er hat es dann aber eben sehr positiv gewendet, was in der Krise immer drin ist. Und ja, manchmal brauchen wir diese existenziellen Krisen und er hatte eigentlich ja in den Abgrund, er hat in den Tod geblickt und dabei merken können, nee, so weit bin ich noch nicht, dafür bin ich zu jung. Ich gehe da runter von der Brücke.
Der Arzt, den er da zitiert hat, also der gesagt hat, du kannst nicht weiter in der Gastro arbeiten, er hält ja wohl Vorträge auch im Krankenhaus, lässt andere teilhaben an seinen Erfahrungen, hat gesagt, du musst dich fernhalten von diesen Dingen. Das musste er nicht, da sind wir sicher auch unterschiedlich. Ja, der war dann wahrscheinlich besonders stark. Aber wenn wir das nicht sind, kriegen wir auch Hilfe. Ne? Gerade bei Alkoholismus gibt es viele Ansprechpartner.
Genau, es gibt ein gutes Hilfenetz mit Beratungsstellen überall, also nicht nur hier in Berlin. Und man sollte lieber früher als später sich Hilfe holen. Es gibt auch den Berliner Krisendienst oder eine Stufe davor eigentlich noch die Telefonseelsorge, die ja für alle da ist. Nur am Telefon Krisendienst mit allen Möglichkeiten. Also man kann vor Ort kommen oder anrufen. Und diese Hilfemöglichkeiten sind sehr gut. Also gerade in Berlin zum Beispiel gibt es eben dieses sehr gute flächendeckende Angebot mit 9 Beratungsstellen über die Stadt verteilt. Also vom Land Berlin finanziert. Und das ist aber eben auch wieder die Entscheidung, nehme ich diese Hilfe an? Da tun sich ja eben viele schwer.
Ertan aus dem Wedding hat uns erzählt, wie das für ihn ist.
Wenn du merkst, es wird viel mehr genommen von dir, als was du kriegst, dann solltest du spätestens loslassen. Ist natürlich immer schwierig bei Familie, weil man sich die nicht aussuchen kann. Ja? Aber wenn du merkst, du leidest eher darunter an dieser Beziehung, egal ob freundschaftlich oder was auch immer, dann sollte man immer loslassen. Ist aber das Schwierigste auf der Welt, weil man sieht das halt immer erst später ein, wenn die Person weg ist.
Ja, das Schwierigste auf der Welt, hat Ertan gesagt. Und dann wollten wir eben auch von ihm wissen, wie er es gemacht hat.
Einfach mal abschalten oder einfach das Telefon ausschalten, was mittlerweile auch richtig schwierig ist. Und dann kann man auch die Gedanken sammeln. Viele Leute können einfach nicht an nichts denken, wirklich so komplett ausschalten. Ja. Manche kommen zur Erkenntnis, wenn sie mit anderen darüber reden. Die anderen kommen damit zur Erkenntnis, wenn sie wirklich mal ein bisschen Zeit für sich haben.
Ulrike, ich fand es ziemlich weise, was Ertan gesagt hat. Also es gibt ja den Spruch, Gott spricht in der Stille. Also egal, ob man jetzt an Gott glaubt, man kann dann auch Intuition sagen. Und ich glaube, das stimmt. Und gleichzeitig mit anderen drüber reden ist auch richtig. Dich, du bist Psychologin. Ich finde, er hat es schon sehr gut analysiert, oder?
Finde ich auch. Also gerade diesen Satz, Gedanken sammeln, egal auf welche Art man es macht, ist sehr hilfreich und wichtig. Und er spricht ja als Signal dafür, ob eine Beziehung noch gut ist oder nicht mehr und ob man sich lösen sollte, dieses Gegenseitigkeitsprinzip aus, was in Freundschaften besonders gilt, aber auch in Familie. Weniger Verwandtschaft, Familie, aber vor allem in Freundschaften. Und das muss nicht immer direkt sein, ne? Ich helfe dir und morgen hilfst du mir. Aber insgesamt sollte es sich in Balance, in einer Waage halten. Und wenn das immer wieder aus dem Gleichgewicht ist und es sich dauerhaft dahin verschiebt, ich helfe immer und die andere Person nimmt immer, dann passt es irgendwann nicht mehr. Ja. Das ist ein gutes Messinstrument, was man sozusagen anlegen kann.
Ertan hat auch gesagt, wenn wir es dann wissen, dann ist es auch schwer durchzusetzen. Du hast ja schon gesagt, es gibt so Menschen, also auch so eher Helfersyndrom-Menschen, die immer das Gefühl haben, ich muss doch und habe ich doch bisher und wie könnte es der anderen Person gehen? Die denken mehr über die andere als über sich nach. Gib denen vielleicht nochmal so ein paar Tipps, was sie dürfen.
Ja, also sie dürfen alles. Und wenn man immer weiter nicht auf sich achtet und mit einem Helfersyndrom zum Beispiel vor allem an die anderen denkt, sich um andere kümmert, dann lassen irgendwann die Kräfte nach. Und ich würde sagen, wenn man noch ganz jung ist, dann geht das alles noch. Und na klar, schaffe ich alles. Wenn man älter wird, werden die Kräfte begrenzter. Und dann wird dieses Signal, mehr auf sich zu achten und auf die eigenen Kräfte zu achten, wird deutlicher. Mhm. Und vielleicht, ja, bei dem einen ist es früher, bei der anderen ist es später. Wichtig ist, dass es überhaupt irgendwann kommt. Und dann kann das eben eigentlich der wichtigste Anlass sein, zu merken, es geht über meine Kräfte.
Ich finde es interessant, sich zu überlegen, wie lange habe ich eigentlich noch, wie lange will ich das noch machen? Wann will ich denn mal an mich denken? Zwei Tage vorm Tod ist zu spät.
Ganz wichtiger Gedanke. Und je früher er kommt, desto besser, weil wir wissen ja alle nicht, wie lange wir noch leben und wir werden nicht alle 85 oder 90. Und dieser Endlichkeitsgedanke hilft dabei, aufrichtiger mit sich selbst zu sein. Und dafür brauchen wir aber wiederum Mut, uns diesem Gedanken überhaupt zu stellen. Und es gibt natürlich in unserer Gesellschaft totale Gegentendenzen, wo man das ganze Thema, ich werde irgendwann sterben müssen, verdrängen kann. Und man muss sich dem aktiv öffnen. Und dann ist es eine große Chance, die überhaupt fürs ganze Leben helfen kann. Nicht nur für Love it or Leave it, sondern überhaupt, was will ich im Leben? Wo soll es hingehen? Wie viel oder was möchte ich machen? Und dann gehört immer automatisch auch dazu, was möchte ich nicht mehr machen.
Mhm. Carola, die ist so ein bisschen handfester. Für die ist die Sache immer so ein bisschen einfacher und klarer und dann zieht sie durch.
Ich habe Unzufriedenheit nie ertragen und immer was dagegen getan. Umziehen, weggehen, eine Freundschaft beenden, alles schon gemacht. Ich merke doch, dass mich was stört, dass es mir nicht gut tut. Ich konnte mir das zum Glück auch immer leisten. Ja, nicht jeder kann ja einfach sich trennen und weggehen. Und dafür ist es ganz wichtig, wirtschaftlich unabhängig zu sein.
Ulrike, da sind jetzt viele Themen drin. Ja, wirtschaftlich unabhängig immer gut, gerade für Frauen in Beziehungen, wenn die vielleicht sich lange um Kinder gekümmert haben, dass der Mann dann nicht irgendwann sagt, so jetzt Schluss, ja, du hast ja damals nichts verdient, dass man sich da vielleicht vorher vereinbart oder das am Ende ausgleicht. Ja, ist auch in deinem Sinne logischerweise, nehme ich
an. Auf jeden Fall. Also ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und das kann man auch nicht vernachlässigen und sagen, na los, trenn dich doch einfach.
Ja, müssen wir mitdenken. Insgesamt klingt es so, als sei es für Ulrike aber auch so, Wohnung loszulassen, einfacher gewesen. Du hast ja vorher gesagt, ein Haus ist nicht nur ein Haus. Manche Leute haben schon Probleme, ein T-Shirt loszulassen.
Also eigentlich ist es bei allen Dingen so, die wir nicht ganz leicht weggeben, verschenken oder eben loslassen können, sei es das T-Shirt im Schrank oder das Haus oder die Wohnung, ist es immer mehr, weil daran etwas gebunden ist, nämlich unsere Gefühle, unsere Erinnerungen, Identität vielleicht, ja, bei einem Wohnort eine Wohngegend, die Beziehungen, die da bestehen. Und all das müssen wir loslassen und das ist viel mehr als das Anfassbare. Ja. Die anfassbare Wohnung. Und dann geht viel darum bei dieser Loslassarbeit, dass wir verstehen, dass all das, was eigentlich zu uns gehört, eben nicht in diesen Dingen gebunden ist, beziehungsweise wir es wieder zu uns zurücknehmen. Und dann ist es irgendwann nur noch ein Bauwerk mit Wänden. Mhm. Und dann kann man es auch gehen lassen.
Und ich kann mir vorstellen, dass viele jetzt sagen, theoretisch leuchtet mir das total ein, praktisch fühlt es sich schwer an. Wie machen wir das?
Wir können zum Beispiel im Kleinen üben, gerade wenn es um Dinge loslassen geht. Immer wieder aussortieren, ausmisten zu Hause, verschenken, verkaufen, weggeben oder auch wegwerfen. Und das ist wie eine Dauerübung eigentlich, weil die meisten Menschen sammeln sehr viel an. Wir sind eine Konsumgesellschaft, da häuft sich immer wieder was an und wir brauchen Sachen dann irgendwann nicht mehr und die vergammeln in den Schränken oder stauben da vor sich hin. Und daran können wir sehr gut im Kleinen üben und dann können wir es aufs Große übertragen.
Ja, und wir wollten von Ihnen wissen, wie machen Sie das, wenn Sie irgendetwas ändern wollen? Ist nicht immer so einfach, sagt Thomas aus Mitte.
Du musst das erstmal erkennen, dass es dir nicht gut tut. Und dann muss man eine Vision haben, wie es vielleicht besser sein könnte oder sollte. Und dann muss man sich darüber klar werden, welche Gefühle hindern mich daran, in diese Vision reinzugehen. Und das ist auch nicht so einfach, das zu erkennen.
Das auch noch durchzusetzen.
Man muss sau reflektiert sein. Auch um diese Frage zu beantworten, muss man sau reflektiert sein.
Das stimmt natürlich.
Stella, unsere Reporterin, hat viel gelacht mit dem Mann. Also die haben sich da gut verstanden an der Stelle. Du sagst, zulassen ist ein Thema.
Also diese Vision, wenn man die hat, ist es toll. Mhm. Und er sagt ja auch, man soll die haben und dann ist es auch schwer, da reinzufinden. Es kann eine sehr gute Möglichkeit sein. Die andere Möglichkeit ist, dass man die Leere zulässt und erstmal akzeptiert, dass Leere da ist. Und dann kann aber Leere, wenn man sie aushält, etwas sehr Produktives sein, weil in diesem leeren Raum kann etwas Neues entstehen, was man vorher noch gar nicht sehen konnte. Und das ist meistens was viel Besseres, als man dachte.
Leere, hast du gesagt. Trauer wollen wir ja auch alle nicht. Viele Entscheidungen sind aber dann doch mit Trauer verbunden. Also wir wollen dann aber trotzdem, dass es ohne Trauer geht. Geht aber nicht.
Viele wollen ohne Trauer da durchkommen, weil Trauer mit Schmerzen, seelischen Schmerzen verbunden ist. Und Schmerzen hat man nicht gerne. Aber Trauer ist ein absolut zum Leben gehörendes Gefühl. Und wenn wir es zulassen, dann können wir eigentlich oft erst richtig abschließen und das Neue einladen. Also wir brauchen diesen Zwischenschritt.
Ja, ein Thema von dir, das wollen wir unbedingt zum Schluss noch besprechen, ist so dieses, das kennen glaube ich viele von uns, ich habe da aber doch so viel investiert.
Ja, das ist der versunkene Kosteneffekt, hat diesen Namen auch. Und der ist tatsächlich psychologisch falsch. Na, zu denken, ich habe doch so viel investiert, Zeit, Energie, Emotionen und vergangene Investitionen kann man nicht zurückholen. Das ist nun mal Vergangenheit, ist vorbei. Und je länger wir dann aushalten und in der Situation bleiben, wo wir eigentlich schon ahnen, die ist nicht so richtig, desto schwerer fällt dann auch wiederum der Ausstieg.
Ja, das war ein schönes Schlusswort. Ulrike Scheuermann, Psychologin und Autorin. Love it or leave it, heute auf RBB 888.
Die Experten, jeden Samstag um 15 Uhr auf RBB 888. 80er, 90er, 100% Berlin.